Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Welche Kontrolle haben Eltern über Kinder, wenn diese das Geschlecht wechseln wollen? In der Schweiz sorgt derzeit ein Fall für Aufmerksamkeit. Dort wollten die Eltern einer 13-Jährigen ihre Tochter vor den Folgen einer sogenannten Transition beschützen. Doch sowohl Schule wie auch Jugendamt und sogar ein Gericht stellten sich dagegen. Über die Hintergründe sowie auch über das recht neue Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland spreche ich jetzt mit dem Rechtsanwalt Dr. Felix Böllmann von der Alliance Defending Freedom, kurz ADF. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Böllmann, Ihre Organisation ist in über 100 Ländern weltweit aktiv. Sie gilt als christliche Interessengruppe und Sie bieten auch rechtlichen Beistand an. Zuerst einmal, über was für Fälle sprechen wir da im Allgemeinen?
ADF International ist eine weltweit tätige rechtliche Organisation und wir unterstützen alle Menschen gerne, die mit der Religionsfreiheit in Konflikt geraten. Und das ist ein völkerrechtlich und auch nationalrechtlich garantiertes Grundrecht. Und wir gehen davon aus, und so sehen es auch die internationalen Gerichte, dass man seinen Glauben frei leben darf, gemeinsam oder auch allein. Man darf frei bekennen, man darf auch missionieren. Und alle diese Sachen sind aber natürlich nicht konfliktfrei. Und das ruft uns auf den Plan. Und so unterstützen wir Menschen bei der Ausübung ihrer Religionsfreiheit, bei der Meinungsäußerungsfreiheit und anderen Rechten, die damit im Zusammenhang stehen.
Kommen wir zu dem erwähnten Fall in der Schweiz zurück. Zum Hintergrund, dort wollte eine 13-Jährige in Genf ihr Geschlecht wechseln. Und als Unterstützung wollte sie dabei sogenannte Pubertätsblocker einnehmen. Ihre Eltern lehnten das aber ab. Bei wem fand die Tochter stattdessen aber Unterstützung?
Die Schule hat die Tochter maßgeblich bei der sogenannten sozialen Transition unterstützt. Das ist jetzt mittlerweile reichlich 3 Jahre her. Das Kind ist inzwischen 16 und lebt seit einem Jahr getrennt von den Eltern in einem staatlich betriebenen Jugendunterkunftsheim. Und ist dort natürlich auch dem Einfluss von Transaktivisten ausgesetzt. Und ich glaube, das ist diese Kombination, die diesen Fall so brisant macht. Gegen den erklärten Willen der Eltern kann die Schule solche Maßnahmen einleiten. Auch eine soziale Transition ist ja bereits eigentlich eine therapeutische Maßnahme. Und gegen den Willen der Eltern kann das Kind jetzt dort diesem Einfluss ausgesetzt sein. Und was vielleicht das Schlimmste ist, das Kind hatte ursprünglich psychische Probleme und bekommt diese eben nicht therapiert, sondern ihm wird eine Lösung angeboten, die vielleicht gar nicht die Lösung für seine Probleme ist.
Wie wollten die Eltern denn am Anfang darauf einwirken? Was war quasi das Angebot der Eltern an ihre Tochter?
Ja, da würde ich gerne noch mal einen Schritt zurück machen. Das ist ja nicht so, dass ein Kind von jetzt auf gleich sagt, ich will das Geschlecht wechseln, liebe Eltern. Da gab es ursprünglich schon psychische Probleme und die Eltern haben sich natürlich wie alle guten Eltern um eine Therapie bemüht. Da gab es Sitzungen mit einem Psychiater und auch mit der Schulpsychologin. Und im Laufe der Zeit gab es dann eben unter dem Einfluss insbesondere der Schule die Idee, die Lösung aller dieser Probleme könnte in einem Geschlechtswechsel liegen. Und die Eltern waren da zunächst offen, die kannten sich da auch nicht aus. Die haben das zunächst erstmal so genommen, wie es an sie herangetragen wurde, haben das lokale Universitätsspital aufgesucht und dort war dann nach nur halbstündigem Gespräch relativ schnell klar, ja, hier liegt eine Geschlechtsdysphorie vor und das muss man therapieren, indem man dem affirmativ begegnet. Und da sind die Eltern eben erstmal stutzig geworden und haben überlegt, was bedeutet das? Diese Pubertätsblocker, wie man so leichthin sagt, sind ja schwerwiegende Eingriffe in die natürliche Entwicklung eines Jugendlichen und oft, das zeigen Statistiken, folgen dann eben gegengeschlechtliche Hormone und später vielleicht sogar chirurgische Eingriffe. Und da haben die Eltern gesagt, nee, Moment, das wollen wir nicht und hier möchten wir erstmal einen Stopp machen. Aber das Problem ist, wie weit diese Sache inzwischen ist, wissen wir gar nicht, weil in der Schweiz das Kind mit fortschreitendem Alter den alleinigen Zugriff auf seine Patientenakte hat und die Tochter stimmt hier nicht zu, dass die Eltern das auch sehen dürfen. Wir gehen davon aus, dass weitere Behandlungen bis jetzt noch nicht stattgefunden haben, aber die Schule hat bereits eine soziale Transition durchgeführt.
Wenn ich jetzt mal überlege, 3 Jahre zurück, da sind wir ja eigentlich mitten in der Corona-Zeit. Hatte das möglicherweise einen Einfluss auch auf diesen Fall?
Die Eltern berichten davon, dass ihre Tochter in dieser Zeit viel Zeit alleine verbracht hat und auch viel Zeit im Internet verbracht hat. Das tun natürlich viele Teenager und das ist ein ganz typisches Symptom. Und wir haben Grund zu der Vermutung, dass das hier nicht ganz unwesentlich war.
Nun, Sie haben es ja gesagt, lebt die Tochter seit mehr als einem Jahr getrennt von den Eltern. Sie ist ja auch bereits 16 Jahre. Was haben die Eltern denn versucht, seitdem und auch bis heute, um möglicherweise einen Einfluss auf die Tochter wiederzuerlangen?
Die Eltern sind natürlich mit der Tochter in Kontakt, soweit die Tochter das will. Aber es gibt eben einen Gerichtsbeschluss aus dem Jahr 2023, der ihnen Teile des Sorgerechts entzieht. Das ist zum einen die Auswahl der behandelnden Ärzte, die obliegt nicht mehr den Eltern. Und zum anderen ist es die Aufenthaltsbestimmung. Das heißt, die Tochter wohnt nicht mehr zu Hause und die Eltern haben sozusagen keinen direkten Umgang mehr mit dem Kind. Sie bleiben in Kontakt, sie halten die Kanäle aufrecht, sie versuchen da im Gespräch zu bleiben, aber es gestaltet sich schwierig. Die Mutter hat mir berichtet, dass es eben sehr schwierig ist für sie auch, wenn sie die Tochter sieht, sie sei in einem nicht so guten Zustand und es würde ihr wehtun zu sehen, wie das Kind zunehmend auch verfällt. Und das ist natürlich was, was Eltern das Herz rausreißt. Und so kämpfen die Eltern vor Gericht und auch auf anderen Kanälen eben darum, zum einen ihre Tochter wieder sehen zu dürfen, wieder bei der medizinischen Behandlung mitreden zu dürfen und überhaupt, dass dieser Spuk ein Ende hat.
Welche juristischen Möglichkeiten haben denn eigentlich Eltern einer 13- beziehungsweise dann 16-jährigen Tochter in solch einem Fall?
Ja, das ist das Spannende. Kinder entwickeln sich ja und sollen natürlich auch zunehmend mit zunehmendem Alter über ihre eigenen Angelegenheiten mitbestimmen. Und das ist natürlich für Eltern auch nicht ganz einfach. Man muss da auch loslassen können. Aber wir müssen uns vergegenwärtigen, wofür wir hier reden. Wir reden nicht darum, ob jemand sich ein Ohrringloch stechen lässt oder sowas, sondern wir reden von Maßnahmen, die potenziell die Möglichkeit haben, zu lebenslanger Unfruchtbarkeit zu führen. Es gibt berechtigten Grund zu der Annahme, dass man sein Geschlecht einfach nicht wechseln kann, auch wenn das gerade modern ist, das zu glauben und auch wenn es Mediziner gibt, die das so sagen. Im ICD-11 hat ja die Geschlechtsdysphorie keinen Krankheitswert mehr und gleichzeitig sind es sehr aufwendige Behandlungen, die die Krankenkasse bezahlen muss. Die Hoffnung wäre, dass die Tochter von alleine versteht, worum es hier geht, dass das Ganze eben nicht leicht zu nehmen ist, sondern ernstzunehmende Konsequenzen für ihr ganzes Leben haben kann. Und davon berichten auch sogenannte Detransitioners, also Leute, die solche Maßnahmen an sich vollzogen haben und das jetzt zutiefst bereuen. Die Eltern sind eigentlich in der Defensive, denn man versucht sie zu verpflichten, die Personaldokumente rauszugeben, damit das Kind als nächsten Schritt eine rechtliche Transition, also eine Änderung des Geschlechtseintrags im Zivilstandsregister vornehmen kann. Dagegen setzen sie sich aktuell zur Wehr.
Seit einigen Jahren gibt es ja anscheinend diesen Trend unter Jugendlichen, sein eigenes Geschlecht entweder nicht anzuerkennen oder wechseln zu wollen. Sie haben es gerade erwähnt. Unterstützung liefert da in Deutschland das kürzlich beschlossene Selbstbestimmungsgesetz der Bundesregierung. Wie bewerten Sie diesen Beschluss des deutschen Bundeskabinetts?
Ja, das ist mittlerweile tatsächlich auch vom Bundestag beschlossen und schon verkündet und tritt jetzt schrittweise in Kraft, so richtig zum November 2024. Aber die ersten Anträge, da gibt es einen 3-Monats-Vorlauf, die wird man bereits ab August hier stellen können in Deutschland. Das bewerte ich sehr kritisch, weil mir scheint, viele Länder, die sehr Vorreiter waren auf diesem ganzen Bereich, mittlerweile zurückrudern. Und der Fall in der Schweiz zeigt, wie schwierig das ist, selbst mit 16-Jährigen solche Entscheidungen schon zu treffen, wie sie dabei Unterstützung brauchen, wie das Kindeswohl eben keine leicht zu verhandelnde Angelegenheiten ist. Das Alter nach dem deutschen Selbstbestimmungsgesetz, wo Kinder bereits allein diese Entscheidungen treffen können, zunächst mit Zustimmung der Eltern, ist 14. Und da muss man sich überlegen, was hier gemacht wird. Wir wollen plötzlich Teenagern, denen wir das Rauchen und das Trinken verbieten, die Möglichkeit geben, ihren Geschlechtseintrag zu wechseln. Im Vorfeld dieses Gesetzes wurde immer gesagt, ja, das betrifft ja nur die Eintragung im Personenstandsregister. Aber was heißt hier nur? Ja, wir unterstützen ein Kind dabei, die Fantasie weiterzutreiben von der Möglichkeit des Wechsels des eigenen Geschlechts. Ich halte das für biologisch schlichtweg ausgeschlossen. Jede Zelle im Körper weiß, ob sie männlich oder weiblich ist. Das geht nur um den Preis lebenslanger Hormongabe. Man muss diese biologische Inschrift praktisch unterdrücken und überschreiben, lebenslang. Das wird nie weggehen. Man kann sein Geschlecht biologisch tatsächlich nicht ändern. Was sein kann, ist, dass Menschen verunsichert sind in ihrem eigenen Geschlecht. Und natürlich brauchen sie dabei Hilfe und Unterstützung. Aber das scheint mir eher eine psychische Frage, die entsprechende Behandlung erfordert zu sein.
Nun gibt es Befürworter des Gesetzes, die argumentieren, zuvor war es für Menschen, die ihr Geschlecht wechseln wollen und wenn es nur auf dem Papier war, eine Tortur und auch eine Schikane, etwa durch die erzwungenen Gutachten, die da einzuholen waren. Was entgegnen Sie dem?
Ja, da wird immer sehr schnell aufgerüstet, verbal, und da geht es um die Unzumutbarkeit und was das für eine Schikane ist. Ich denke, man muss das ganz nüchtern betrachten. Anfang der 80er Jahre, eigentlich schon in den ausgehenden 1970er Jahren, hat der Deutsche Bundestag das Transsexuellengesetz beschlossen Und das Bundesverfassungsgericht hat im Laufe der Zeit immer mehr Paragraphen dieses Gesetzes für verfassungswidrig erklärt, um eben genau dem zu entsprechen, dass Menschen sich in ihrer Menschenwürde hier angegriffen fühlten. Das soll natürlich nicht sein. Jeder Mensch hat eine Würde, völlig unabhängig davon, wie er sich fühlt, wie er das empfindet. Die Frage ist, welches rechtspolitische Signal setzen wir, wenn wir ab 14 Jahren diesen angeblich möglichen Geschlechtswechsel jetzt schon mal rechtlich zementieren, unabhängig davon, wie die Person optisch aussieht, wie das andere auch wahrnehmen können. Und ganz spannend wird es, wenn wir dann im Selbstbestimmungsgesetz natürlich Dritte verpflichten, die nur selbst empfundene Geschlechtsidentität eines anderen auch zu bestätigen. Da sind also Bußgelder im Gespräch, wenn man etwa jemand mit dem früheren Namen anreden würde, sobald man das weiß, dass das nicht mehr gewünscht ist, würde man sich da ordnungswidrig verhalten. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant, ob man als Gesellschaft so weit gehen möchte, an objektiv nicht sichtbare Dinge Rechtsfolgen zu knüpfen, die allein der oder die Betroffene kennen kann.
Abschließend, Herr Böllmann, Sie selbst sind Rechtsanwalt. Sie leiten für die ADF auch die Rechtsabteilung in Wien. Welche juristischen Schwierigkeiten und auch Konsequenzen sehen Sie dann ganz aktuell mit dem Selbstbestimmungsgesetz auch in der Zukunft? Und vielleicht kleiner Seitenaspekt noch, auch was Kriminalität angeht, könnte das Selbstbestimmungsgesetz ja Tür und Tor öffnen?
Das Geschlechtsmerkmal im Zivilstandsregister hat natürlich eine Funktion. Zum Beispiel, Sie sprachen das Strafrecht an, bei der Täterbeschreibung, ob man einen männlichen oder einen weiblichen Täter sucht, kann ja durchaus für die Fahndung relevant sein. Und insofern ist das natürlich eine Frage, ob jemand hier seine Identität verschleiern kann. Das wären aber die Missbrauchsfälle. Ja, dieses Gesetz hat natürlich zunächst die Leute im Blick, die davon betroffen sind und die eine Verunsicherung ob des eigenen Geschlechts erfahren. Und man hat sich natürlich auch bemüht, seitens des Justizministeriums insbesondere Missbrauch da auszuschließen. Das hat man durch Fristen geregelt. Man kann das nicht beliebig oft machen. Man kann mal nicht eben schnell hingehen, sondern das braucht 3 Monate Vorlauf. Also insoweit hat das Gesetz offensichtlich die Gefahr schon gesehen und hat versucht, sie zu bannen. Was mich viel mehr irritiert ist, dass das Gesetz überhaupt davon ausgeht, dass man sein Geschlecht ändern könne und dass man Rechtsfolgen, ganz handfeste Rechtsfolgen eben an rein subjektiv empfundene Zustände anknüpft. Das scheint mir kritikwürdig, das scheint mir ein Irrweg zu sein. Das ist auch ein Ausreißer in unsere Rechtsordnung und dagegen würde ich mich ganz deutlich aussprechen und zwar um der Betroffenen willen. Man kann sein Geschlecht nicht wechseln und wenn wir Leuten auf diesem Weg einfach die Wege ebnen und ihnen suggerieren, das sei möglich, dann bringen wir sie weiter weg von der eigentlichen Lösung für ihre Probleme, die sie verdient haben.
Sagt Dr. Felix Böllmann von der Alliance Defending Freedom International. Herr Böllmann, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Ich danke Ihnen.